Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist Staatsverschuldung und DAX-Rekord. Holt sich Berlin das Geld von den Aktionären zurück? Es ist Freitag, der 9. April 2021.
Bevor es losgeht, hier ein Hörtipp des Werbepartners Wondery. Der neue Podcast Innovationen stellt Wissenschaftler, Ingenieure und ganz normale Leute vor, die die Welt entscheidend geprägt haben. In der ersten Staffel geht's um intelligente Maschinen. Künstliche Intelligenz gibt's ja längst nicht mehr nur in Science-Fiction-Filmen. Uns erwarten Maschinen, die logisch denken, Dinge erschaffen, die Zukunft vorhersagen und sogar träumen können. Die neue Staffel von Innovationen, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Corona hin oder her, für Aktieninvestoren sind es gerade paradiesische Zeiten. Die Kurse sind stabil oder steigen, so hat der DAX etwa jüngst eine neue Rekordmarke von 15.300 Punkten erreicht. Einige Unternehmen erhöhen die Dividende, wie beispielsweise Daimler. Bei anderen freuen sich die Vorstandschefs über ein schönes Gehaltsplus, wie etwa Tim Höttges bei der Deutschen Telekom oder Christian Sewing bei der Deutschen Bank. Für die Steuerzahler sind es gerade bedrückende Zeiten. Nach Jahren ohne Neuverschuldung werden die Lasten wieder schwerer. 2020 nahm der Bund 217,8 Milliarden Euro neue Schulden auf. Im laufenden Jahr sollen es noch einmal 96,2 Milliarden Euro werden. Die Schuldenquote, also das Verhältnis von Schulden zum Bruttoinlandsprodukt, wird in diesem Jahr voraussichtlich auf 75% steigen. 2019 hatte die Quote noch bei unter 60% gelegen. Viele Schulden. Viel Geld, das die Wirtschaft in der Corona-Katastrophe am Laufen halten soll und augenscheinlich auch hält. Und das den Aktionären und auch einigen Top-Managerinnen und Top-Managern derzeit die Taschen füllt. Aber auch viele Schulden, die erst einmal auf dem Staatshaushalt lasten und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in den kommenden Jahren wieder werden abtragen müssen. Profitieren hier also einige wenige auf Kosten vieler und wird sich der Staat das Geld von den Profiteuren, den Aktionären und Topverdienern zurückholen, etwa in Form höherer Steuern? Das wollen wir heute analysieren und diskutieren. Wir, das sind Dietmar Palan, Reporter des Manager-Magazins und Experte für Steuer- und Vergütungsfragen. Guten Morgen, Dietmar.
Guten Morgen, Sven.
Und das ist Martin Noe, Chefredakteur des Manager-Magazins.
Hallo, Sven.
Martin und Dietmar, lasst uns bitte zu Beginn in bewährter Form die Faktenlage klären. Die Zahlen zur Neuverschuldung habe ich ja schon genannt, aber Martin, wie viel Geld fließt denn nun an die Unternehmen und in welcher Form?
Ja, Sven, also wenn du willst, dass ich unser Publikum gleich zum Start des Podcasts vertreibe, dann zähle ich jetzt alle Zahlen im Detail auf. Ich glaube, ich erspare ich uns aber mal lieber und entscheide mich für eine knappe Übersicht. Klar ist, noch nie hat der deutsche Staat in kurzer Zeit so viel Geld dafür ausgegeben, um die Wirtschaft zu stützen. Die Bundesregierung selbst spricht vom größten Hilfspaket in der Geschichte Deutschlands. Das sind rund 350 Milliarden Euro für staatliche Leistungen plus 800 Milliarden Euro staatliche Garantien, also Bürgschaften für Kredite und Ähnliches. Das ist also diese 800 Milliarden, die müssen nicht fließen, aber sie wären da, wenn die Not groß ist. Letztlich gibt es, kann man sagen, Geld für fast alle. Ja? Also Familien, denen das Einkommen wegbricht oder selbstständige Restaurantbesitzer oder auch Einzelhändler, die den Laden zu haben. Für alle ist ein bisschen was da. Klar ist jedoch, die meisten Gelder gehen an mittelgroße und große Unternehmen, etwa über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Daraus haben etwa die Lufthansa oder TUI, der Reiseveranstalter, viele Milliarden bekommen. Da sind wir schon mal bei relativ vielen hohen Summen. Zwei will ich noch nennen zum Abschluss. Kurzarbeitergeld, das ist ja Geld, was gleichermaßen den Unternehmen wie den Arbeitnehmern zugutekommt. Die Unternehmen, weil sie die Leute jetzt nicht entlassen müssen und dann kurz danach, wenn die Krise vorbei ist, wieder einstellen, so wie es in den USA passiert, ja, und den Arbeitnehmern, weil sie weiterhin zumindest große Teile ihres Einkommens haben. Das hat 2020 61 Milliarden Euro gekostet und die Elektroprämie nenne ich nochmal 50 Milliarden Euro dafür. Und die Elektroprämie nicht zuletzt hat dafür gesorgt, dass die Kurse der Automobilhersteller ordentlich gestiegen sind, weil da hat man einfach nochmal ordentlich den Rahmen abschöpfen können.
Ja, Volkswagen beispielsweise ja zuletzt. Dietmar, jetzt haben wir das große Bild, enorme Summen. Jetzt lass uns doch mal schauen, wohin das Geld dann weiter fließt. Also wie entwickeln sich die Dividenden, wie die Vorstandsgehälter, wie die Tarifgehälter? Wer profitiert am meisten?
Also wir haben da ein sehr unterschiedliches, aber gleichwohl eindeutiges Bild. Die Tarifgehälter sind im vergangenen Jahr im Schnitt um etwa 2% gestiegen. Die Vorstandsgehälter der DAX-Unternehmen um 28% gesunken im Schnitt. Und die 30 größten deutschen Börsenfirmen werden in diesem Jahr rund 1 Milliarde Euro mehr an ihre Anteilseigner ausschütten. Also rein von den Zahlen her betrachtet, sind die Aktionäre die großen Krisengewinner.
Nur leider sind die Deutschen ja immer noch kein Volk von Aktionären. Aber wenn die Aktionäre die großen Krisengewinner sind und da eben nicht so viele Kleinanleger dabei sind, dann, Martin, sieht es so aus, als müssten wir uns jetzt an eines der größten Themen wagen, die Wirtschaft und Politik so zu bieten haben, nämlich das Thema Gerechtigkeit. Ist das, was da gerade sich vor uns aufblättert, wie ihr das jetzt geschildert habt, ist das eine gerechte Verteilung der Milliardensummen?
Also ich würde sagen, im Augenblick können wir insgesamt schon froh sein, dass die Bundesregierung, so wie andere Staaten auch, breit stützt und dass eben auch viel Geld natürlich an die Unternehmen geht, weil denen geht zuerst das Geld aus. Insofern finde ich gar nicht so unvernünftig. Man kann auch immer darüber streiten, natürlich über das Thema Gerechtigkeit. Über nichts kann man besser streiten eigentlich. Vielleicht zum Einstieg deswegen zwei sachliche Punkte. Ja. Erstens, dass die niedrigen Einkommen weltweit durch die Corona-Krise gesunken sind, ist evident. Ne? Das heißt, niedrige Einkommen, also Leute, die wenig Geld verdienen, Tarifgehälter hat Dietmar eben genannt, die sind leicht gestiegen, aber viele haben natürlich, weil sie nur Kurzarbeitergeld bekommen haben, letztlich natürlich weniger verdient. Viele sind gerade in anderen Ländern arbeitslos geworden auf einen Schwung. Also da sind die Einkommen sind gesunken weltweit und Immobilien und Aktien, diese unglaubliche Hausse, die wir da erleben, haben dazu geführt, dass die tatsächlich nach offiziellen Zahlen die Einkommen der Vermögen um rund 50% innerhalb eines Jahres gestiegen sein sollen. Das war der erste Punkt, den ich nennen wollte. Zweitens vielleicht ein Rückgriff auf die Historie zum Thema Gerechtigkeit. Wir hatten 1952, muss ich sagen, das Lastenausgleichsgesetz hat die damalige CDU-CSU-Regierung Konrad Adenauer beschlossen und sollte, wie der Name schon sagt, dazu dienen, die Lasten fairer zu verteilen, die Lasten des Krieges in dem Fall. Da war es eben so, dass viele Spätheimkehrer Vertriebene eigentlich nichts mehr hatten, ja, während diejenigen, die noch Immobilien besaßen oder auch Unternehmenswerte, eigentlich ganz gut wegkamen. Und durch das Lastenausgleichsgesetz wurde beschlossen, dass die Vermögen tatsächlich 50% ihres Vermögens in den Topf einzahlen mussten und das Geld wiederum denen, die weniger hatten, zugute kam. Das Ganze ist gestreckt worden über viele Jahrzehnte. Das heißt, diejenigen, die zahlen mussten, haben jetzt nicht auf einen Schlag die Hälfte zahlen müssen, sondern jedes Jahr 1-2%, hat keinem wehgetan. Und die anderen haben profitiert. Das war Umverteilung, kann man sagen, durch eine unionsgeführte Regierung im großen Stil. Dafür würde es natürlich heutzutage keine Mehrheit mehr geben. Aber so würde ich mal tippen, etwas in diese Richtung wird schon kommen.
Warum eigentlich? Warum können wir es nicht einfach so laufen lassen und darauf setzen, dass die Wirtschaft nach Corona wieder zu wachsen anfängt und wir so über das Wirtschaftswachstum und die dadurch wachsenden Steuereinnahmen den Schuldenberg langsam wieder abtragen?
Also theoretisch geht das schon. Wir brauchen nur entsprechend hohe Wachstumsraten, so à la China. Davon geht aber niemand aus, dass wir die in Deutschland haben werden. Man könnte natürlich auch beschließen politisch, dass wir mit den Schulden einfach leben und sagen, okay, ist es halt so. Und da wir eh Zinssätze haben von derzeit um die Null oder sogar Minusprozente bei den Zinsen, würde man sagen, aus meiner Sicht könnte man auch so lassen. Das aber will die Politik, erklärte Rasen, nicht, um der schwäbischen Hausfrau vielleicht auch Genüge zu tun, ja, oder dem im Fall von Dietmar schwäbischen Redakteur. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, okay, wir sollten die Schulden tatsächlich abtragen. Gibt es auch Gründe für. Insofern, weil der Staat eben so auf so hohes Wachstum nicht setzen kann, gleichzeitig die Schulden abtragen muss, aus seiner Sicht, jedenfalls die politischen Parteien, die Tragenden wollen das, wenn wir höhere Einnahmen brauchen. Ja, und wie kriegt man die? Durch Steuererhöhung in der Regel.
Dietmar, was sagt der schwäbische Reporter dazu?
Das werde ich ja wieder in die Ecke reingestellt. Aber gut, es ist aber natürlich die Frage, wie hoch der Beitrag sein wird, den die Unternehmen am Ende tatsächlich leisten werden. Also schon heute kommt der große Teil des Steueraufkommens aus der Lohn- und Einkommensteuer. Körperschaftssteuer und Gewerbesteuereinnahmen sind dazu im Vergleich relativ gering und die Steuerquoten der Unternehmen sind in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Das hat natürlich auch seinen Grund, weil Steuerpolitik auch immer Standortpolitik ist und jedes Land, genauso wie jedes Unternehmen im Wettbewerb mit anderen Ländern und anderen Finanz- und Steuersystemen steht. Also die Versuchung ist also relativ groß, die Unternehmen stärker zur Kasse zu bitten, das ist ganz klar. Aber solche Versuche hat es in der Vergangenheit immer gegeben und die haben regelmäßig zu Gegenbewegungen geführt. Und das sind, die Unternehmen haben Gewinne und Produktionsstandorte ins Ausland verlagert und ihre Steuerquoten zulasten anderer Einkommensteuergruppen optimiert.
Gut, aber wenn wir mal unterstellen, und ihr beide insinuiert das ja, dass der Mechanismus der politischen Handelnden, der Entscheidungsträger, der übliche Mechanismus wiedergreifen wird, also dass die in ihren Instrumentenkasten greifen und alte oder neue Instrumente hervorholen, um das Geld wieder einzusammeln. Was gibt es da? Was ist da denkbar, Dietmar?
Also der einfachste Weg, um die Unternehmensgewinne stärker abzuschöpfen, wäre, die Körperschaftssteuer zu erhöhen. Da hat Berlin und damit der Bund das alleinige Zugriffsrecht und das ist das alleinige Entscheidungsrecht. Um die Gewinne der Aktionäre stärker abschöpfen zu können, müsste man die Regeln der Kapitalertragssteuer verschärfen. Die anderen Optionen sind komplizierter. Berlin könnte, wie es Teile von SPD, Grünen und Linken schon seit längerem fordern, die Vermögensteuer wieder einführen. Oder sie könnten die Erbschaftssteuer beim Übergang von einer Unternehmensgeneration auf die nächste verschärfen. Aber das sind Dinge, die bereits seit Jahrzehnten diskutiert werden und bei denen ich mir nicht vorstellen kann, wie sich die politische Blockade auflösen soll. Dann gibt es natürlich die Waffen der politischen Symbolik, etwa die Begrenzung der Vorstandsgehälter und andere gut gemeinte Appelle, aber die haben noch nie zu höheren Einnahmen geführt.
Hier noch ein Hinweis vom Werbepartner Zefdesk. Zefdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und FreiberuflerInnen. Dank Zefdesk können Sie Ihre laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Zefdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, KundInnen verwalten und Online-Banking erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit. Weitere Infos finden Sie unter zefdesk.de/mm.
Ja, also wir haben ja im ersten Punkt haben wir über höhere Unternehmenssteuern gesprochen. Meine Vermutung wäre auch, dass die Unternehmenssteuern in Deutschland nicht erhöht werden. Ich würde es auch gar nicht für gut halten, weil wir im internationalen Vergleich jetzt, was die Abgaben betrifft, insgesamt der Unternehmen, nicht nur die Körperschaftssteuer, sondern insgesamt gar nicht so gering liegen. Es gab ja in den letzten Jahren gab es eher Debatten darüber, dass die Deutschen den amerikanischen Vorbild nacheifern müssten und die Unternehmenssteuern senken. Ich glaube, das wird jetzt nicht passieren, dass sie gesenkt werden, zumal jetzt Joe Bidens Administration ja eben gesagt hat, sie wollten möglicherweise die Mindestbesteuerung für Unternehmen global auf den Mindestsatz bringen, 21%. Und ja, das ist natürlich für die Europäer eine tolle Sache, wenn man nicht gerade Irländer ist, Ire ist. Die haben nämlich niedrigere Steuern. Aber insgesamt würde ich mal tippen, bleiben die Unternehmenssteuern in Deutschland stabil. Aber Dietmar, du hast Einwände, sehe ich.
Ja, also ich glaube, was die Körperschaftssteuern und andere direkte Unternehmenssteuern geht, warte ich genauso wenig wie du sehr viel. Also die Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland liegt bei ungefähr 30% und ist im internationalen Vergleich relativ hoch. Und die Unternehmen haben es in der Vergangenheit immer verstanden, ihre Lobbymaschinen in Bewegung zu setzen, wenn es um weitere Steuererhebungen geht. Und sie haben, was man auch sehen muss, hat Berlin in den vergangenen Jahren den Zugang zu den lange üblichen Steuervermeidungsmodellen über Holdinggesellschaften in Luxemburg und in Liechtenstein stark beschnitten. Und was man nicht vergessen darf, jeder Dreh an der Steuerschraube führt zu einer Gegenbewegung. Also wenn der Abstand zwischen den Steuersätzen in Deutschland im Vergleich zu anderen Standorten zu groß wird, dann wandern Fabriken und Arbeitsplätze eben ab. Und das ist eine Diskussion, die haben wir nach der Jahrtausendwende bis zum Erbrechen geführt. Und das hat eigentlich auch dazu geführt, dass die Steuersätze in Deutschland auch abgesenkt worden sind, weil wir sonst hier im Wettbewerb abgehängt worden wären. Fakt ist, der größte Hebel wäre, den Steuersenkungswettbewerb, der auf globaler Ebene durch diese Konstruktion entstanden ist, zu begrenzen. Also der hat vor allem den Giganten der digitalen Welt wie Google oder Amazon genutzt und dazu geführt, dass diese Unternehmen kaum Steuern in Deutschland bezahlen. Also gut 240 Milliarden Dollar Einnahmen entgehen den Staaten weltweit durch diese Modelle und Deutschland ist überproportional davon betroffen. Also der Impuls, diesen schädlichen Steuerwettbewerb zu beenden, der kann aber nicht aus Berlin kommen, der muss aus Washington kommen. Und der Druck dort steigt, weil Präsident Joe Biden sein 2 Billionen Dollar schweres Wiederaufbauprogramm nicht nur durch neue Schulden finanzieren kann, sondern eben auch höhere Steuereinnahmen braucht.
Ja, hört sich gut an, wenn die USA zumindest an der Ecke wieder so eine Führungsrolle übernehmen. Martin, du hattest es auch gerade schon erwähnt, Joe Biden. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Ja, ist tatsächlich für mich schwer einzuschätzen, weil das ist ja auch eine Sache, die durch den Kongress natürlich muss. Und die Republikaner haben sich, glaube ich, noch nicht so entschieden, inwieweit sie auf Totalopposition machen wollen gegenüber Biden oder in Einzelpunkten ihm entgegenkommen. Schwer zu entscheiden, aber ich finde den Vorstoß, finde ich, nachvollziehbar. Soll eigentlich, so der Plan, ja schon im Sommer soweit sein. Ne? Wir haben allerdings vielfach gemerkt, dass Steuerabkommen auf internationaler Ebene Jahr um Jahr dauern. Ne? Also der deutsche Finanzminister hat ja auch schon einiges versucht und man kann sagen, nichts hingekriegt, ne? Was Besteuerung von Aktionären betrifft. Insofern, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ja.
Dietmar, du hattest eingangs gesagt, der große Profiteur der Geldschwemme, die wir in den vergangenen Jahren jetzt gesehen haben, der staatlich verordneten, staatlich freigegebenen Geldschwemme, seien die Aktionäre. Deswegen die Frage, ist da etwas zu erwarten bei der Dividendenbesteuerung oder bei der Besteuerung von Kursgewinnen, um eben diese hohen Staatsausgaben zu refinanzieren?
Also wir haben ja schon seit langem eine Debatte um die sogenannte Quellenbesteuerung, die eingeführt worden ist, um Vermögen aus Luxemburg, Liechtenstein oder der Schweiz zurück nach Deutschland zu holen. Damals hat man also beschlossen, die Kursgewinne und Dividenden nur mit einem Steuersatz von 25% zu belasten, ganz gleich wie hoch der persönliche Spitzensteuersatz auch ausfallen mag. Seitdem gibt es auch wieder die Diskussion, dass die Kapitaleinkünfte wieder genauso stark belastet werden müssen wie alle anderen Einkünfte. Und nachdem vieles von dem, was im Ausland gebunkert war an Geldvermögen, wieder nach Deutschland zurückgeflossen wird und angesichts der Löcher, die es in den Staatskassen gibt, wird diese Diskussion garantiert wieder Fahrt aufnehmen.
Also eine höhere Besteuerung von Kursgewinn und Dividenden, ganz klar.
Genau.
Martin?
Ja, der wichtigste Punkt, Dietmar hat es vorher schon mal kurz erwähnt, ist natürlich am Ende die Einkommenssteuer. Also die trägt zur Finanzierung des Staates am meisten bei. Wenn man sich allerdings jetzt die bereits vorliegenden Parteiprogramme anguckt, Wahlprogramme der Grünen und der SPD, dann sieht man da sehr große Deckungsgleichheit an ein paar Fragen. Also alle sind dafür, von den genannten, die Linken natürlich sowieso, die Einkommenssteuer zu erhöhen, vor allem für Spitzen und Einkommen und noch darüber liegende, sage ich mal. Da gibt es so verschiedene Modelle, was unter Reichensteuer firmiert und tatsächlich dann gerade bei den Vermögenden Geld abschöpfen soll. Also mein Tipp wäre, da wird auch auf jeden Fall was passieren, auch selbst wenn die Union wieder die Mehrheit haben sollte, was wir jetzt nicht wissen, aber was durchaus denkbar ist nach den Umfragen. Also mein Tipp wäre, bei der Einkommensteuer wird sich am Spitzensteuersatz was verändern, nach oben. Ne? Und das wird schon zu einer zusätzlichen Finanzierung des Staates beitragen.
Das hat ja immer auch, zumindest bei den Spitzen- und Topverdienern, eine symbolische Komponente. Wenn wir uns an die Finanzkrise erinnern, damals erfuhr die breite Öffentlichkeit erstmals davon, was vor allem Investmentbanker im Jahr so nach Hause tragen. Und das hat dem Berufsstand einen schweren Schlag versetzt, von dem er sich bis heute nicht erholt hat. Eben gerade, weil viele aus dem Berufsstand nicht eingesehen haben, dass sie in dieser Zeit vielleicht mal auf etwas verzichten sollten. Der frühere IG Metall-Chef Berthold Huber, der hat mal vor ein paar Jahren gesagt, mehr als 10 Millionen Euro Jahresgehalt in der Öffentlichkeit seien nicht zu vermitteln für Angestellte, Vorständinnen und Vorstände. Sollten sich die Spitzenkräfte mäßigen, Martin?
Ja, da muss man gar nicht mit der IG Metall argumentieren. Man kann auch zum Beispiel ein Unternehmen des rheinischen Kapitalismus, sage ich mal, wie Bayer nennen. Ne? Bei Bayer achtet man wirklich darauf, dass die Vorstände auf keinen Fall mehr als 10 Millionen im Jahr verdienen können. Möglicherweise so ein bisschen aus Anstand, aber vermutlich vor allem deshalb, weil man die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat jetzt nicht verärgern will. Und es gibt ja bei Bayer gerade einige Entscheidungen, die Arbeitsplatzabbau und Ähnliches mehr, die die Arbeitnehmer erfordern. Aber trotzdem, die 10 Millionen sind bei Bayer gesetzt. Ich glaube allerdings, dass auf Dauer die 10-Millionen-Grenze, die ja immer wieder mal genannt wird, nicht halten wird. Woran liegt das? Weil es halt anderswo noch viel mehr zu verdienen gibt. Also nehmen wir mal ein Beispiel, die Private Equity Branche, also die Unternehmen, die mit Hilfe von Fonds, Fondsgeldern Unternehmen aufkaufen, möglichst verbessern und dann teurer verkaufen. Diese Unternehmen bieten großartige Chancen für Manager, sich dumm und dusselig zu verdienen. Also wenn man da als Manager einsteigt und peu à peu immer mehr Geld verdient und das Geld dann auch selbst einsetzt, kann man bei großen Adressen wie KKR oder schwedischen EQT durchaus nach 10, 20 Jahren als Milliardär rausgehen. Ne? Und das ist nun für einen angestellten Manager nicht möglich. Dietmar und ich haben auch mal ein Interview, letztes Jahr, Dietmar, ne? Ein Interview mit dem Allianz-Aufsichtsratschef Michael Diekmann geführt. Und der hatte damals gesagt, ja, also 10 Millionen mehr ist bei der Allianz nicht drin. Ne? Ein Jahr später hat er tatsächlich seinem Vorstandschef Oliver Bethe jetzt eine Gehaltserhöhung genehmigt. Herr Bethe kann jetzt bis zu 11,75 Millionen im Jahr verdienen, wenn alles super läuft, ne, muss man sagen, alle Ziele gut erreicht oder übererfüllt werden. Woran liegt das? Der Druck auf die Aufsichtsräte wächst eben. Man sieht das an vielen Orten. Du hast vorher Sven Höttges genannt, ein Unternehmen, in dem der Staat beteiligt ist, aber auch Herr Höttges will einfach mehr Kohle sehen für sich. Ja? Und Herr Bethe, vermute ich mal, tickt dann nicht anders. Und die Aufsichtsräte, wenn sie gute Leute halten wollen, geben dem dann schon mal nach.
Dietmar, du beobachtest das Thema ja seit, darf ich das sagen, mehr als einem Jahrzehnt. Wie ist da der Puls?
Naja, also grundsätzlich ist es ja in Ordnung, wenn außergewöhnliche unternehmerische Leistungen außergewöhnlich hoch bezahlt werden. Aber es ist ja nun mal so, dass der Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung bei den großen Konzernen immer mehr verwischt wird. Ja, die Gehälter der DAX-Vorstände sind im vergangenen Jahr gesunken, aber in weitaus geringerem Umfang als die Gewinne. Die Gehaltssysteme der großen Aktiengesellschaften sind mit den Jahren so komplex und so undurchsichtig geworden, dass manche gehaltssteigernden Effekte erst nach Jahren sichtbar werden. Und der Anteil der sicheren Gehaltsbestandteile wie der Grundvergütung und der Altersvorsorge hat in den vergangenen Jahren stark zugelegt. Und das merkt man eigentlich erst nach Jahren, wenn man sich die Pensionsrückstellungen für die Vorstände anschaut. Da sind zweistellige Millionensummen eigentlich Usus geworden in den letzten Jahren. Und auch nach dieser Krise wird es so sein, wie nach dem Platzen der Dotcom-Blase oder der Immobilienblase 2008, dass der Anstieg des Vorstandsvergütungsniveaus sich nach einer ganz kurzen Unterbrechung wieder ziemlich beschleunigen wird.
Dietmar, vielen Dank.
Ja, danke Sven, danke Martin.
Martin, vielen Dank.
Ja, war mir eine Freude.
Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.
Und hier nochmal ein kleiner Reminder vom Werbepartner Wondery. Die neue Staffel Innovationen rund um das Thema künstliche Intelligenz finden Sie ab sofort kostenlos auf Apple Podcasts, Spotify, Audio Now oder wo auch immer Sie gerade Podcasts hören.